Wissenschaftsgespräche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche. Hier ist der Joe und ich bin nicht allein. Die Sabine ist auch mit dabei, glaube ich
jedenfalls. Ach,
das ist so, tatsächlich. Ich bin doch nicht allein. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit etwas, das wir beim letzten Podcast schon angekündigt haben, nämlich um das Thema, das im Marketing, also im Futtermittelmarketing, extrem gerne totgeschwiegen wird. Die Physik und Biochemie hinter der Futterherstellung. Viele Halter starren nämlich wie gebannt auf die Prozentangaben der Zutatenliste.
Das ist genauso, die Bibel, ja.
Genau, die gucken auch immer vorne drauf, so, boah, da steht drauf 70% frisches Fleisch.
Oh, und der Proteingehalt, ne, ist so hoch.
Ja, genau. Und so weiter. Ne? Aber in der Ernährungsberatung wissen wir, das ist nur die halbe Wahrheit. Jede Rationsgestaltung ist ein mehrstufiger Prozess. Und wir müssen erst unseren Hund exakt beurteilen.
Oder die Katze.
Genau, und das Signalelement von der Rasse bis zur Aktivität. Und dann schauen wir uns an, was die Nährstoffarchitektur im Darm tatsächlich anstellt damit. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was denn eigentlich für Nährstoffe unser Hund benötigt. Angenommen, wir haben auch einen Hund mit einer Rassedisposition. Das bedeutet, eine Rasse, die Schwierigkeiten hat. Ja, die, was weiß ich, sehr hohe atopische Dermatitis aufweist, Hauterkrankung oder aber immer wieder mit Futtermitteln, Unverträglichkeiten.
Ullis zum Beispiel, ne?
Und. Da ist das sehr, sehr wichtig.
Und ich unterstütze das mit einem ganz genau. Das Futter im Originalzustand. Also die Werte laut Etikett, wo wir gerade schon ein bisschen drauf hingewiesen haben, ja. Auf der sogenannten Frischsubstanz oder S-Feed-Basis. Das bedeutet, die Nährstoffangaben beziehen sich auf das Futter, so wie es verfüttert wird, einschließlich seines Wassergehalts. Und das verrät uns nämlich überhaupt nicht, wie die Nährstoffe verarbeitet wurden. Zum Beispiel Hitze, wir haben das ja im letzten Podcast auch schon mal kurz angerissen, ne? Mhm. Hitze, Druck und Feuchtigkeit verändern die Moleküle massiv. Mhm. Und das ist das, was am Ende halt die Verdaulichkeit und damit auch aussagt, ob das Tier optimal versorgt ist oder versorgt wird und ob das Futter, was wir füttern, halt seinen Magen-Darm-Trakt belasten. Und das wissen wir ja immer nicht, ne?
Entlarven wir als erstes den Platzhirsch, nämlich das extrudierte Trockenfutter.
Der Ausdruck Platzhirsch ist cool.
Ja, da wandern nämlich Fleisch, die entsprechenden Grains oder auch Getreide oder Kartoffeln, ja, unter massiven mechanischen Druck und enormer Hitze durch die Düsen. Ja, um die Krokette physikalisch überhaupt formen zu können, brauchen die Hersteller nämlich Stärke als Bindemittel. Pflanzliche Stärke liegt also nativ, aber in hochkristallinen Granulaten vor. Das heißt, für die körpereigene Alpha-Amylase des Hundes im Dünndarm ist das im Rohzustand kaum knackbar.
Die Armen, ja.
Sabine, im Extruder passiert dann etwas, das man Gelatisierung nennt. Wie geht das vor sich?
Okay, exakt, so ist es. Man nennt es auch Stärke, Gelatinisierung. Das ist ein sehr, sehr extremes Wort. Nichtsdestotrotz beschreibt es das ja, oder Verkleisterung, ja. Durch die Kombination aus der Hitze und dem Wasser schmelzen die Stärkekristalle tatsächlich auf und hydratisieren. Und das treibt die Darm- oder die Dünndarmverträglichkeit der Kohlenhydrate quasi auf nahezu 100%. Beachtung, diese extrem schnell aufgespaltene Stärke flutet den Organismus. Achtung, jetzt kommt's, als reine Glucose. Und wir haben es hier mit einem sehr hohen glykämischen Index zu wissen. Und ja, für kastrierte, träge oder übergewichtsgefährdete Tiere, davon haben wir ja eine Menge, ist das tatsächlich eine metabolische Dauerbelastung.
Ja,
das
nicht
wissen
nur das.
Die wenigsten gar nicht. Ja.
Das ist ja auch dieses wie mit den Kindern, ne? Gibt's da den Zucker, was passiert?
Die wollen immer mehr.
Außer, dass sie kräftig werden. Aber die werden ja auch so ein bisschen rammdüsselig, ne? So.
Ja, ja, ja.
So, ne? Je mehr Zucker, desto mehr Ui.
Und, ja, ja, das kenne ich selber auch. Also manchmal habe ich so einen Schokoladentrip ein paar Wochen und da muss ich konsequent zwei Tage drauf verzichten, dass das endlich weggeht, ne?
Ja, genau. Das ist immer die Zeit, wo ich nach Möglichkeit dann von dir recht wenig hören muss. Also sonst wäre das so problematisch.
Itche Patsche.
Aber, okay, nein. Aber ist es tatsächlich so, es flutet extrem viel Zucker an und das schmeißt so den ganzen Insulinspiegel auch durcheinander. Also da passiert einiges und dann bricht das also relativ schnell auch wieder ab und dann kommt der Hund in eine Unterzuckerung und dann fangen die wieder an und sagen, ich möchte mehr fressen. Das ist auch dieser Kreislauf, wo die Leute sagen so, boah, ich habe ein unheimlich verfressenes Tier. Aber der Hintergrund ist der, den wir gerade erklärt haben. Und das ist dabei erst die Kohlenhydratseite. Ja? Wenn bei so einem rabiaten Prozess minderwertige tierische Proteine mit hohem Bindegewebeanteil, ja, das ist erkennbar an so einem hohen Rohaschewert eingesetzt werden oder die Aminosäuren durch die Hitze strukturell beschädigt werden, dann schnappt da jetzt in dem Moment die Dickdarmfalle zu. Was passiert dann im Darm, Sabine?
Böses. Dann versagt nämlich die enzymatische Spaltung im Dünndarm, um es genau zu erklären. Und dieses unverdaut gebliebene Protein wandert weiter in das Kolon, also den Dickdarm. Dort stürzen sich die Mikroben drauf, ganz verfressen. Und diese bakterielle Eiweißfäulnis im Dickdarm produziert hochgradig geruchsintensive, das kennen wir alle, zum Beispiel auch an uns selbst während der Schokoladenperioden, und belastende Abbauprodukte, nämlich Ammoniak, biogene Amine wie Putrescin und Cadaverin, hört sich schon ganz furchtbar an, sowie tatsächlich flüchtige Schwefelverbindungen wie Schwefelwasserstoff. Und das ist der biologische Grund, warum manche Hunde unter extrem übel riechenden Blähungen und weichem Kot leiden. Ich habe das jetzt sehr höflich ausgedrückt.
Oder wenn es auch Dünnschiss oder auch diese Situation, wo dann was Hartes kommt, dann was Weiches. Ne? Also auf jeden Fall hat das damit zu tun.
Ja, und das Schimpfen, also was heißt Schimpfen? Das ist mit das Hauptthema, weshalb viele, viele Leute auch immer an der Hotline anrufen und danach fragen. Ne? Was ist das? Das hat er immer wieder. Ja. Das Futter zum Beispiel.
Halt mal fest, in dem Moment, das Hochextrudierte oder das Extrudierte hört sich zwar gut an, es ist hoch aufgeschlossen, es ist auch sicher, ja, was jetzt die Keimbelastung angeht, aber es hat genau diese, sagen wir mal, negativen Eigenschaften, dass es genau diese Problematik mit sich bringt, die wir gerade genannt haben. Und da hilft es auch nicht, wenn da noch irgendwelche Zusatzstoffe dabei sind, wo es dann gesagt wird, ja, das ist dann gut für Futtermittelunverträglichkeiten, das ist gut, um meinetwegen noch die Gelenke zu unterstützen, das ist gut für Hilfe bei einer Lebererkrankung oder einer Nierenerkrankung. Der Grundstock, das extrudierte Futter, bleibt dasselbe.
Das ist der Punkt.
Ja, wir haben immer diese hohe Anflutung und oft wird es dann noch versucht, über entsprechende Zusätze, die ins Futter gebracht werden, natürlich auch dem Dickdarm zu helfen, dass er mehr resistente Stärke bekommt, um das auszugleichen. Aber das funktioniert nicht bei jedem Tier. Je nachdem, was für eine Rassedisposition vorliegt, was für ein Problem im Darm vorliegt, schaffen die Hunde das nicht. Ja, und
nee, der neueste Schrei ist im Übrigen postbiotische Zusätze. Fiel mir da nur ein, die Post kommt immer zu spät.
Ja, genau. Der ist nicht probiotisch. Probiotisch ist ja, sagen wir mal, die Bakterien, die da reinkommen, sondern Post oder Präbiotika wäre dann das, was danach kommt.
Okay.
Wechseln wir dann mal zur Futterdose. Ja, Nassfutter wird ja von vielen Haltern als die natürlichere und feuchtere Variante geschätzt. Wegen des zusätzlichen Wassergehaltes, ja. Und rein volumetrisch hat es einen genialen Hebel, nämlich den hohen Wasseranteil, von dem ich gerade gesprochen habe, von 70-80%. Das senkt die Energiedichte. Aber die große Futtermenge, die da teilweise kommt und relativ schnell abgewürgt wird, runtergeschluckt wird, das führt zu einer mechanischen Dehnung der Magenwand. Was übrigens beim Extrudat auch passiert, weil das im Magen aufquillt. Ne?
Genau.
Das darf man nicht vergessen. Das, was ich da in den Futternapf reintue, wird hinterher ungefähr mal dreimal bis vierfach vergrößert und hat dann auch dementsprechend eine große Magenwanddehnung. Das ist die sogenannte Magendistension, was im Gehirn des Hundes ein echtes biologisches Sättigungsgefühl auslöst.
Beim Labi auch.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, haben wir das extrudierte Futter, haben wir einen Glukoseanstieg. Ja, das fällt dann relativ schnell wieder ab. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier schon einen hohen Sättigungs- Bereich. Ne? Das Sättigungsgefühl ist höher. Aber Sabine, die Dose hat ja auch eine biochemische Schattenseite, über die niemand so spricht. Auch dass kaum einer weiß, wie es hergestellt wird. Das sogenannte Autoklavieren. Das hat nichts mit einem Auto und Klavier zu tun, sondern das ist ein Behälter, in dem unter Druck dementsprechend was passiert?
Ja, das ist das große Dilemma der Futterkonserven. Also das wird da entweder heiß oder kalt, da gibt es auch noch Unterschiede, reingefüllt, ne, zugedeckelt und dann einmal bis in den Kern durchgegart. Du hattest ja gerade noch gefragt, was Autoklavieren ist.
Sterilisieren.
Ja, genau, nichts anderes. Und wie gesagt, das ist das große Dilemma der Futterkonserven. Das ist einfach deshalb, damit die Dose jahrelang ungekühlt haltbar bleibt, was ja auch super praktisch ist. Ja, ich habe sowas auch mal mit in Urlaub genommen. Und das muss sie in der verschlossenen Dose halt sterilisiert werden, damit das so bleibt, also damit das nicht vorzeitig umkippt. Und bei dieser langanhaltenden feuchten Hitzeeinwirkung reagieren reduzierende Zucker mit den Aminosäuren der Proteine. Das ist das berühmte, wir hatten es ja schon beim letzten Podcast, das ist die berühmte Maillard-Reaktion.
Die auch beim Trockenfutter stattfindet, ne?
Absolut. Ja. Und dabei entstehen diese irreversiblen Verbindungen, die man Advanced Glycation End Products, kurz AGEs, nennt.
AGEs, das müssen wir, ich glaube, unseren Zuhörern nochmal ganz plastisch machen. Das sind quasi verzuckerte Proteinkomplexe.
Das ist nett formuliert, ja.
Ja, genau.
Diese Proteine sind durch die Verzuckerung so stark kreuzvernetzt, dass die körpereigenen Enzyme des Hundes sie im Dünndarm nicht mehr greifen und spalten können. Das bedeutet, das Futter ist zwar feucht und schmackhaft, wir jagen es, da jedoch durch die Autoklavierung jagen wir einen beträchtlichen Anteil an blockierten Proteinen direkt in den Dickdarm, wo sie wieder die Gärbakterien und die Produktion von Fäulnisgasen füttern. Das heißt, genau. Die pupsen wieder.
Genau,
oder können wieder pupsen.
Genau. Auch genau, gerade dann, wenn zu viel nur Fleisch gegeben wird, ne? Dann ist ja die Belastung zu hoch und dann ist der Ammoniakgehalt auch zu hoch und dann geht es voll auf die Niere, ne? Das ist noch zusätzlich etwas.
Ja, das riecht auch anders, ne? Also ja. Ich kann die Pupse der Hunde vom Geruch her immer unterscheiden, aber die können das leider nicht auf Kommando.
Aber jetzt werden auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Barfer hellhörig, die wir natürlich hier als Zuhörer ganz viel haben. Beim Barfen, also der Rohfütterung, haben wir bei Fleisch und Fett eine ganz exzellente native Proteinstruktur mit einer fantastischen, wahren Verdaulichkeit. Aber wo Barf biochemisch eiskalt erwischt wird, ja, da wo ist der pflanzliche Anteil? Wenn Halter rohes Gemüse oder unaufgeschlossene Flocken in den Napf werfen, was ich immer wieder mitbekomme, füttern sie reine resistente Stärke. Ist auch erstmal okay. Ohne die physikalische Komponente der Hitze bleibt diese Stärke kristallin, hat also eine Dünndarmverdaulichkeit von nahezu 0% und sorgt im Dickdarm für massive osmotische Verschiebungen und bakterielle Dysbiosen.
Das tun die absolut. Sag mal, gibt's denn nicht auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel in so einem Smoothie-Maker, das machen wir ja auch so für uns, oder im Thermomix, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, oder Thermomix-ähnlichen Maschinen, wenn man das ganz klein püriert, dann funktioniert das doch auch. Also wenn man die quasi aufschließt, indem man halt die Hülse zerstört. Geht das auch?
Ja, aber es braucht immer noch ein bisschen Hitze dazu. Ja,
okay, das ganz wichtig.
Ne? Ja, es muss auf jeden Fall entweder angedünstet werden oder aber auch gekocht werden.
Na okay, dann habe ich das richtig gesagt und es ist faktisch so, dass der Hundefußgänger oft diese Verdauungskapazitäten verwechselt. Ne? Ja. Fleisch kann der Hund problemlos roh verwerten, aber native Pflanzenstärke, du hast es ja gerade schon gesagt, benötigt zwingend Wärme, um zu verkleistern. Ja. Und genau hier schlägt die Stunde des schonenden Garens. Auch die Sous-Vide-Garung gehört dazu. Und das ist ja klasse, ne? Es kommen auch immer mehr, gerade auch für Menschen, hochwertige Kochmixer in Anführungszeichen auf den Markt, ja, die diese Sous-Vide-Methode tatsächlich auch machen können. Das finde ich total klasse. Denn wenn wir Fleisch und ausgewählte Kohlenhydrate bei moderaten Temperaturen, idealerweise unter 90 Grad im eigenen Saft, man nennt es sanft garen, erreichen wir das physiologische Optimum.
Das ist quasi das Beste aus allen Welten. Ja? Wir benutzen gerade so viel Temperatur, dass die Stärkekristalle sauber gelatinisiert werden und für die Amylase im Dünndarm perfekt zugänglich sind. Gleichzeitig fehlen aber die extrem mechanischen Scherkräfte des Extruders, das auch übrigens Hitze erzeugt, und die stundenlange Überhitzung des Autoklaven in der Dose. Die Proteine denaturieren nur leicht, bleiben hochverdaulich, essentielle Fettsäuren werden geschont und die AGE-Bildung wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Und das ist maximale Entlastung für den Dickdarm. Auf jeden Fall, ja.
Damit ihr genial, Hause, das ist ja absolut irre. Also das ist die Fütterungsform schlechthin. Ich bin sehr begeistert darüber, dass wir das hier auch mal laut sagen.
Ja, wir haben es ja auch bei Meisterbarf, da ist ja auch das Sous-Vide-Gegarte drin. Das sind ja die Produkte. Wer übrigens dann auch bei Meisterbarf die Sous-Vide-Gar-Produkte einfach mal testen möchte, der kann das tun, geht auf die meisterbarf.de-Seite und gibt auf jeden Fall bei der Bestellung Napf 10 ein. Dann bekommt er dementsprechend nämlich auch ein bisschen günstiger das Papierpaket.
Das ist ein schönes Angebot, finde ich. Und die Leute haben ja auch den riesen Vorteil, dieses Garen macht ja immer, ne, gerade wenn ich es in der Küche in der Pfanne mache, macht ja auch immer, wenn ich da Innereien mit drin habe, ich sag's mal zu deutschen Mördergestinke, ne, wenn dann jemand in die Wohnung kommt, denkt er so, oh Gott, was ist denn hier passiert? Und wenn man das fertig holt, ist das ein riesen Vorteil. Das ist total toll.
Genau, und damit ihr aber zu Hause am Küchentisch das Gärungspotenzial eures aktuellen Futters sofort mal überprüfen könnt, ja, dass ihr mal auf die Rückseite, auf die Dose drauf guckt, Zusammensetzung und dementsprechend, was ist da eigentlich auch drin, die analytischen Bestandteile, geben wir euch mal eine exakte mathematische Formel an die Hand, um den versteckten Kohlenhydratanteil aufzudecken.
Ganz langsam, Joe.
Oftmals steht der Kohlenhydratanteil schon direkt drauf, das ist dann die Abkürzung NFE. Ja, ein großes N, kleines F, großes E. Dann seht ihr, das sind die Kohlenhydrate, die ja oftmals von den Herstellern nicht deklariert werden wollen. Sie müssen nicht, ja, aber es ist gut, wenn es draufsteht auf einer offenen Deklaration. Schnappt euch dann also mal euren Futtersack oder eure Dose und rechnet hier mal an dem Beispiel, was wir euch geben, das Ausschussverfahren einfach mal so während der Sendung mit.
Ja, deswegen also, habe ich ja gesagt, langsam, das meine
genau.
Ich jetzt damit. Ne?
Der NFT-Anteil, der NFE-Anteil ist nämlich, nehmen wir 100%, dann minus den Prozentangaben an Feuchtigkeit, was da draufsteht, minus der Prozent an Rohprotein, minus Rohfett, minus Rohfaser.
In Prozent,
dann,
genau.
In Prozent, genau. Und dann haben wir die Feuchtigkeit des Trockenfutters. Dann haben wir einen Trockenfutteranteil, ja, also den Kohlenhydratanteil, der da drin ist. Und der ist sehr wichtig. Mhm. Da seht ihr auch zum Beispiel, je mehr Rohasche da drin ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir hier einen höheren Anteil an Mineralstoffen drin haben. Mhm. Ja, je niedriger zum Beispiel auch dieser Wert ist, ist das schon etwas, auch gerade für Welpen, wo man schon sehen kann, oh, wenn Rohasche zu wenig ist, dann habe ich auch wenig an Kalzium und Phosphor da drin. Hm. Und generell an Mineralien. Ja, das ist immer so ein wichtiges Kriterium mit dabei.
Ja, und was ich wichtig finde, ich hatte es nämlich mal, da habe ich 100 Jahre lang nachgesucht, dann häufig wird die Feuchtigkeit des Trockenfutters ja gar nicht gezeigt, ne? Also wird nicht deklariert, steht nicht auf dem Sack. Und dann kann man eben standardgemäß 10% ansetzen.
Ja, das kann man auch, das stimmt schon.
Da jetzt unsere Zuhörer alle zum Profi werden, haben wir noch einen entscheidenden Profischritt, nämlich um das zu vergleichen, wie viel Zucker und Stärke der Hund wirklich pro Kilogramm Trockenwasser aufnimmt, müssen wir die Feuchtigkeit komplett herausrechnen. Nur so könnt ihr eine Dose biologisch fair mit einem Trockenfutter vergleichen.
Soll genau, ich da mal machen? Wird nämlich oftmals falsch bewertet. Ne? Genauso wie dieses 70% frisches Fleisch. Das ist immer vor der Trocknung. Man muss aber dann sehen, dass da 90% an Wasser rausgezogen wird.
Ganz genau, das ist so ein Blender, der gerne genutzt wird. Ne? Dann gucken die Leute auf die Tüte und sagen, wow, ist da viel Fleisch drin. Also das ist ja das, wonach die Leute wirklich oder die Hundebesitzer oft gucken. Ja? So, dann machen wir das mal. Also, wir nehmen den NFE-Wert, teilen ihn durch die Trockenmasse, das haben wir ja in der ersten Formel schon erklärt, und multiplizieren mit 100. Und jetzt kommt nochmal ein Beispiel, hat ein Futter 5% NFE und 75% Feuchtigkeit, dann bleiben nach Adam Riese 25% Trockenmasse übrig. Also geteilt durch 5. Durch 25 mal 100, ergibt 20% NFE in der Trockenmasse. Und wenn ihr hier bei einem extrudierten Futter Werte von weit über 40% oder 50% in der Trockensubstanz findet, dann wisst ihr ganz genau, wie stark dieses Futter den Insulin- oder Glukosehaushalt fordert.
Genau, ihr seht also, Physik bestimmt immer die Biologie im Napf und immer das, was mein Hund zu fressen bekommt. Das heißt, das Herstellungsverfahren ist immer sehr wichtig und vor allen Dingen auch der Umgang mit den Produkten. Ja, nur Fleisch alleine reicht nicht. Ich muss auch dementsprechend Ballaststoffe mit dazugeben.
Unbedingt, ja.
Und auch wenn ich, und es hängt immer davon ab, was habe ich für einen Hund? Ja, habe ich einen Couch-Potato? Habe ich einen aktiven Hund? Habe ich einen Hund, der generell eine Rassedisposition hat, wo er viele Schwierigkeiten hat? Da muss ich immer darauf achten, wie ist auch das Herstellungsverfahren? Nicht nur, boah, da steht das und das draußen drauf. Nein, guckt hinten drauf, nehmt euch den Rechner mit, guckt euch das durch. Dann wisst ihr immer so, oh, ist für meinen Hund so vielleicht gar nicht geeignet. Ja, dann nutze ich doch lieber ein anderes Produkt. So, also, wenn ihr in oder mit den aktuellen Verarbeitungsverfahren eures Basisfutters da in dem Moment seht, dass da eine strukturelle Schwäche drin ist, sei es durch Hitze, durch degradierte Fette im Extruder oder ein unvollständiges Mikronährstoffprofil, was bei der Rohfütterung leider sehr häufig vorkommen kann, nicht, weil der BARF-Hersteller das falsch macht, das auf gar keinen Fall, sondern ganz einfach derjenige, der den Napf füllt, nicht genügend Ahnung hat, was muss ich eigentlich tatsächlich reinfüllen, was benötigt tatsächlich mein Hund. Ja, dann müssen wir diese Lücke gezielt schließen und einfach gucken, was braucht mein Tier. Was schlägt zum Beispiel auch die FEDIAF? Könnt ihr auch mal nachgucken, fediaf.de. Was schlägt die eigentlich vor, was ich füttern sollte? Was sind so die Grundlagen? Aber was da immer drin fehlt, sind zusätzlich die Rassedispositionen. Und da kann es schon mal vorkommen, sehr häufig sogar, dass Hunde ganz anders gefüttert werden. Weil ich habe ja immer gefüttert werden müssen, so. Ich habe ja immer einen Sack oder einen Beutel oder eine Dose oder eine Verpackung, wo drauf steht, was ist drin. Aber das gilt ja immer für Hunderttausende von Hunden. Mhm. Das ist ja, jeder Hund hat ja einen individuellen Nährstoffbedarf. Und da spielt das Herstellungsverfahren schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle.
Ja, ja, das kann man auch kurz abschließen und sagen, warum pupst der Bulli öfter als die anderen? Das bringt's auf den Punkt. Und das, was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so. Und das machen wir halt rein zur Unterstützung der normalen physiologischen Körperfunktionen und halt zum Erhalt oder zur Erhaltung der Vitalität. Und über eine bedarfsgerechte Ergänzung, wie die Canina Barfas Bestlinie zum Beispiel, ja, da sind alle essentiellen Nährstoffe drin und es ist genau erklärt, in welchen Mengen das zu füttern ist, ja. Oder durch die gezielte Beigabe von funktionalen Ölen zur Deckung der essentiellen Fettsäuren, ganz wichtiges Thema, haben wir auch einen Podcast zu gemacht, ja, lässt sich die Nährstoffmatrix jedes Herstellungsverfahrens individuell und vor allem sicher abrunden.
Ja, und trotzdem muss man immer berücksichtigen, Herstellungsverfahren, die Extrusion ist nicht ein gutes Herstellungsverfahren. Ich sage das ganz eindeutig. Ja, das ist etwas, wo ich echt ein Problem mit habe. Und das kann ich dann nicht ich kann es abrunden, ich kann auch Toppings drauf tun. Das sind ja auch Sachen, die helfen.
Machen viele, ja klar.
Ja, aber es verändert ja nicht die Problematik, was ich vorhin schon sagte. Ne? Es
ist wegen immer der AGE ist
so,
klar.
Ja, nicht nur deswegen, sondern einfach auch wegen des hohen Glukoseanteils. Ja, das Herstellungsverfahren bringt das mit sich und dann helfen alle anderen Sachen, die man add-on packt, um das auszugleichen, was dort passiert. Das hilft ja nicht, weil das eigentliche Problem muss ja dann gelöst werden.
Du meinst, wenn ich Fleisch und Schokolade esse, bringt das auch nichts.
Nee, und wenn du dann hinterher dementsprechend noch gute Vitamine dazu packst, weil du sagst, so, ich muss ja jetzt, ne, ich habe da gerade eben Blödsinn gegessen, muss das jetzt irgendwie ausgleichen, der Blödsinn muss weg.
Genau. Ja. Leider.
Genau. Also, schaut auf den Prozess und nicht nur auf die Zutaten. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch bitte ganz einfach entweder unten drunter unter dem Podcast in den entsprechenden Feldern oder aber an podcast@napfgespräche.de. Kommt an mit AE oder mit Ä geschrieben. Beides möglich. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss.
Ich auch. Tschüss.
Napfgespräche.